Ja, schön euch zu sehen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier predigen darf und dass ihr hier seid. Ich hatte letzte Woche Urlaub und da hatte ich mit meiner Frau und mit zwei guten Freunden ein richtig cooles Erlebnis. Wir waren zusammen zu einem Kurs, zu einem Workshop, der nannte sich Intuitives Bogenschießen. Und das war echt cool. Bogenschießen ist für mich nichts Neues. Das mache ich schon seit ich klein bin. Aber dieses Mal war es doch ein bisschen anders. Und das mal so von einem richtigen Fachmann gezeigt zu bekommen, war schon eine spannende Sache. Und der hat uns so ein bisschen erklärt am Anfang, so und so wird das gemacht. Und dann, da ist das Ziel und dann geht's los. Und dann war ich an der Reihe, nachdem ich alles gehört habe und ich nehme den Bogen. Da ist das Ziel, es geht los und ich schieße, kenne ich mich ja aus und ich lasse den Pfeil los und ein stechender Schmerz und ich denke, was ist denn das? Tut ja weh, ohne Ende habe ich mir die Sehne genau gegen die Nase gehauen. Das ist mir noch nie passiert, noch nie in meinem ganzen Leben und ich habe schon oft Bogen geschossen. Und ich denke, was ist denn hier los? Als Kind war ich doch immer Winnetou und ich kenne mich doch voll gut aus. So, dann frage ich so den Kursleiter, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und dann hat er mir gesagt, ja, 1000 Sachen, nicht nur eine. Also so viel, wie du hier gemacht hast und was du alles auf einmal willst, das ist ganz schön viel, was du da möchtest. Und dann hat er mir einen Tipp gegeben, hat so gesagt, mach eins nach dem anderen. Das war erstmal seltsam, also Grundstellung, Ziel visieren, Bogen hochhalten, Hand an die Sehne, ziehen, Ziel im Auge, loslassen. Aber das war echt eine coole Erfahrung für mich, das zu merken. Und das Spannendste dran war, dass ich gelernt habe, ich soll gar nicht zielen mit dem Pfeil, sondern ich soll mit meinen Augen auf das Ziel gucken. Und das ist voll seltsam, weil wenn man dann da steht und zielt und auf das Ziel guckt, dann merkt man, der Pfeil im Augenwinkel, der guckt überhaupt nicht auf das Ziel, der guckt ganz woanders hin. Und trotzdem zu vertrauen, wird schon klappen. Und dann die Erfahrung zu machen, klappt. Das war echt cool. Und nachdem wir das ein bisschen draußen gemacht haben, ging es richtig in den Parcours im Wald, schöne Sonne, auf 3D-Tiere schießen. Und das ist echt richtig coole Erfahrung. So was Ursprüngliches, das hat meinem Herz gut getan. Und das kann ich euch sehr empfehlen. Also, wenn ihr das mal machen möchtet, lohnt sich. Ja, ich habe heute einen Gast dabei. Der wird euch das Gleiche nochmal erzählen, was ich gerade erlebt habe. Das ist mein Papa. Der war zwar nicht direkt dabei, aber ich habe mit ihm telefoniert und der weiß, was ich erlebt habe. Sieht auch fast so aus wie ich. Ein bisschen älter, ihr werdet ihn gleich erkennen. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Mein Sohn Tobias hat mir erzählt, er hat letzte Woche in seinem Urlaub ein cooles Erlebnis gehabt. Er war Bogenschießen und das muss wohl toll gewesen sein. Der hat erzählt, so, der dachte eigentlich, er weiß, wie es geht. Und dann hat er gemerkt, der macht schon ganz schön viele Fehler, so, wo er gedacht hat, er kennt sich eigentlich aus. Nee, muss schon echt gut gewesen sein, auch so mal zu hören von einem Fachmann, der einem das so richtig zeigen kann. Und ja, Wetter war wohl auch ganz gut. Dann sind sie rausgegangen. Und das einfach mal auch so zu erleben im Wald, bei schönem Wetter auf 3D-Tiere schießen, das hat was. Und auch so zu merken, na, ich mache viele Sachen falsch, wo ich dachte, ich kann das. Klasse. Und ich soll euch noch sagen, das lohnt sich. Auf jeden Fall, wenn ihr das mal machen möchtet, macht das. Es lohnt sich. Tschüss. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied gemerkt. Also, mein Papa konnte euch alles schon so ungefähr erzählen, was ich euch auch erzählt habe. Aber die Frage ist so, wo ist da die Begeisterung, wo ist da die Freude zu merken von dem, was ich erlebt habe? Ich weiß nicht, ob die rüberkam oder nicht so richtig. Wenn sie rüberkam, habe ich was falsch gemacht. Er kann diese Freude gar nicht richtig rüberbringen, weil er nicht dabei war. Er hat es nicht richtig selber erlebt, sondern er hat das nur von mir gehört, wie ich das erlebt habe. Und das macht einen entscheidenden Unterschied, wenn man selber dabei war oder wenn man das nur zu hören bekommt. Und so ähnlich ging es einem, von dem ihr vorhin schon gehört habt. Da ist was echt Krasses passiert, was Hammermäßiges, aber der war nicht dabei. Ich würde, bevor wir uns nochmal so in den Bibeltext reinstürzen, mit euch beten wollen. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt Zeit haben, um auf dein Wort zu hören. Und ich bitte dich, dass du uns da abholst, wo wir sind, dass du zu uns redest, dass du uns was Wichtiges zeigst für unser Leben. Ja, und dass bei uns genau das passiert, was bei dem Thomas passiert ist, dass du Glauben wächst in uns. Amen. Also, wir schauen mal in den ersten Textabschnitt rein. Da steht: Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Ja, was ist da passiert? Was hat Thomas verpasst? 3 Tage, nachdem Jesus gekreuzigt worden war, ist er seinen Freunden begegnet. Und zwar so richtig in echt. Sie hatten ziemlich viel Angst. Sie haben sich verschlossen in einem Raum, die Türen zugeschlossen. Und plötzlich stand Jesus mittendrin in dem Raum. Und dieses Erlebnis änderte alles. Diese Angst, die sie vorher hatten, war weg. Und die Unsicherheit, die sie vorher hatten, war weg. Und plötzlich merkten die Freunde von Jesus: Boah, krass, Jesus ist nicht tot geblieben. Wir sind ihm gerade begegnet. Der war hier, der hat sich uns gezeigt, der hat mit uns geredet. Wir haben ihn echt gesehen. Und plötzlich war da etwas, eine Gewissheit, Jesus ist nicht tot, weil wir ihn gesehen haben, weil er sich uns gezeigt hat. Und sie sagen das Thomas und erzählen: Thomas, krass, Jesus war bei uns, er hat sich uns gezeigt und Jesus ist nicht tot geblieben. Und Wahnsinn, das, was er versprochen hat, das ist passiert, er ist von den Toten auferstanden. Aber komischerweise, bei all dem, was die Freunde da erzählen, merkt Thomas: Naja, das, was die gerade erlebt haben, da war ich nicht dabei. Das habe ich verpasst und da kann ich nicht mitreden. Und diese Freude und diese Gewissheit, die die haben, also ich merke das nicht. Ich merke in mir irgendwas anderes, wenn ich das höre, was die da erzählen. Ich merke in mir, irgendwie ist da noch so ein Vorbehalt. Irgendwie merke ich, bei mir ist keine Freude, ist keine Begeisterung, ist keine Gewissheit. Bei mir ist irgendwie Zweifel. Und das, was der Thomas da merkt, er merkt, die anderen haben was, das habe ich nicht. Die anderen reden von was, da kann ich nicht mitreden. Und irgendwie, bloß weil die das erzählen, trifft mich das nicht im Innern und ich kann das noch nicht teilen. Diese Gewissheit kann ich nicht teilen. Ich lese mal, wie es dann weitergeht. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und das, was der Thomas da erlebt, das ist nicht so komplette Ablehnung, auch nicht Unglauben und auch nicht das, was ihr da erzählt, das stimmt doch hinten und vorne nicht, das ist doch totaler Blödsinn. Das ist es nicht. Aber er merkt so ein Zwiespalt, so ein Hin- und Hergerissensein, so ein, das, was die haben, das hätte ich auch gern, aber ich hab's nicht. Und ich stehe gerade hier in meinem Zweifel und ich weiß nicht, wie komme ich denn von hier, von diesem Zweifel, darüber zu dem, was die haben. Und wenn ich darüber gucke, dann sehe ich, ja, dann sehe ich das Kreuz, aber das Kreuz ist für mich nicht ein Ort der Hoffnung, sondern für mich ist das immer noch ein Ort des Endes, des Todes, der Verzweiflung. Und Thomas merkt, ich habe irgendwas verpasst. Die haben was, das habe ich nicht. Möchte ich aber gerne haben. Und es wäre bestimmt leichter gewesen, wenn die Freunde von Jesus was anderes erzählt hätten, dass Thomas das schnell mal glauben könnte. Hätten die Freunde zum Beispiel erzählt, Thomas, wir haben eine super Entdeckung gemacht. Wir haben doch bis jetzt immer Fisch überm Lagerfeuer gegrillt, ne? War schon super. Aber jetzt kommt der Knaller. Jetzt haben wir entdeckt, wenn wir den Fisch überm Lagerfeuer grillen, Schuss Zitrone drauf, Klacks Meerrettich. Boah, Alter, ey, das ist ein Krönchen, das ist der Hammer. Und Thomas? Cool, cooler Tipp. Also das glaube ich euch, ohne das probiert zu haben. Das schmeckt bestimmt gut. Aber sowas war es ja nicht. Sondern das war wirklich krass, was die da erzählt haben. Dass jemand, der tot ist, und zwar richtig tot, dass der wieder lebendig ist. Dass die sich im Raum eingeschlossen haben. Und dann kommt der durch die Wände, durch die verschlossenen Türen. Und Jesus hat den Tod besiegt. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Und Jesus hat einen anderen Körper, er wird nie wieder sterben. Und Jesus hat den Tod besiegt. Wir haben das schon so oft gehört. Aber wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich passiert ist, was wir da eigentlich glauben sollen, das klingt wirklich unglaublich. Das klingt so, dass krass, also wirklich mal krass. Und das merkt der Thomas. Und er sagt, wenn ich das wirklich glauben soll, wenn ich da meine Hoffnung drauf setzen soll, wenn das die Grundlage meines Lebens ist, worauf ich vertraue, dann muss schon ein bisschen mehr passieren, als dass ihr mir das nur erzählt habt. Und Thomas weiß genau, was passieren muss. Das habe ich euch ja gerade vorgelesen. Also dann muss Folgendes passieren. Dann muss ich das mit meinen eigenen Augen sehen. Dann möchte ich mich selber davon überzeugen. Ich will das auch erleben. Ich will das sehen. Und ich möchte das Ganze ein bisschen greifbarer, das soll nicht so schwammig sein, nicht nur von euch hören. Ich will das erleben. Ich brauche ein bisschen was Handfestes. Ich brauche einen Beweis. Und ich brauche ein paar Fakten. Und dann kann ich das auch glauben. Wenn das nicht passiert, dann glaube ich das nicht. Aber wenn, dann ist das eine gute Grundlage, auf der mein Glaube stehen kann. Das sagt Thomas. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, naja, der Thomas kommt, wie wir ihn verkündigen, oft nicht so gut weg. Meistens ist das eher so ein Negativbeispiel. Naja, der Thomas, die anderen haben geglaubt, aber der Thomas, der brauchte halt nochmal ein bisschen mehr. Der konnte nicht glauben, weil er es nicht gesehen hat. Thomas brauchte Beweise. Thomas wollte das selber sehen. Thomas wollte Jesus anfassen. Und für mich ist Thomas immer so mit so ein bisschen, naja, mach das nicht so wie der Thomas. Thomas ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel. Aber ich möchte mal versuchen mit euch, dass wir uns in den Thomas ein bisschen reinversetzen. Dass wir so diese Situation, wie das für den Thomas gewesen ist, mal ein bisschen nachvollziehen. Und für Thomas war das eine neue Situation, die er so noch nicht kannte. Weil bis jetzt war es so gewesen, dass Thomas immer dabei war. Er war 3 Jahre lang mit Jesus im Land unterwegs und er hat mit eigenen Augen gesehen, was Jesus gemacht hat. Er hat mit eigenen Ohren gehört, was Jesus gesagt hat. Er hat 3 Jahre lang ganz nah mit Jesus zusammengelebt. Und ihr könnt mal gucken, so am Anfang vom Johannesevangelium, die ersten Leute, die Jesus kennengelernt haben, die waren begeistert und die haben schon gesagt, hey, wir haben den Messias gefunden, wir haben den Retter gefunden, den Gott versprochen hat. Kommt mal mit, wir zeigen ihn euch. Und als so dann die ersten Leute gefragt haben, dann haben sie gesagt, kommt mit, überzeugt euch selbst, kommt mit, seht selbst, guckt ihn euch an. Und das war das Normale für Thomas. Völlig klar, immer mit Jesus mit, Jesus hat die Richtung angezeigt, da waren die Dinge da und plötzlich soll er glauben, was er nicht gesehen hat, was die anderen erlebt haben. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Und auch die anderen Jünger im Johannesevangelium, als die Frauen kommen vom Grab und sagen, das Grab ist leer, Jesus ist nicht mehr da, sagen die Jünger nicht, cool, Jesus ist auferstanden, sondern Petrus und Johannes rennen los und wollen selber sehen, was da am Grab los ist. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Vorgang. Wenn uns jemand was Krasses erzählt und es irgendwie möglich ist, dann wollen wir uns doch selber überzeugen, dann wollen wir doch selber gucken, was da los ist. Und ich finde, eigentlich ist das eine normale Reaktion, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt das ist, wie Glaube funktionieren kann, würde ich sagen, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, was da der Thomas macht. Und Thomas ist keine Ausnahme, sondern das, was der Thomas da erlebt, das passiert immer wieder im Glauben. Und vielleicht kennt ihr das auch. Vielleicht kennt ihr so dieses Gefühl, festzustellen, da haben die anderen was erlebt, die scheinen irgendwas zu haben, das habe ich nicht. Die haben vielleicht eine Begeisterung, die habe ich nicht so. Oder wenn ich so von Missionaren höre, wie sie berichten von tollen Glaubenserlebnissen oder Bücher lese und ich denke, krass, was die erleben. Und wenn ich jetzt gucke, was ich erlebe in meinem Glauben, naja, ist jetzt nicht so die Welt, sage ich mal. Schon nicht schlecht, aber eigentlich merke ich, hey, da gibt's was, das haben andere, das habe ich nicht und das will ich auch gern. Oder so eine Sehnsucht danach, hey, Jesus, kannst du dich ein bisschen deutlicher zeigen? Ein bisschen greifbarer, ein bisschen näher, ein bisschen, dass mein Glaube ein bisschen stärker wird, dass ich mich da auf was verlassen kann, wo ich merke, das bilde ich mir nicht nur ein, das ist nicht nur so eine Hoffnung, das ist real, da kann ich drauf bauen, das spüre ich, das merke ich. So eine Sehnsucht nach mehr, so eine Sehnsucht nach Realität, so eine Sehnsucht nach Gott, zeig mal deine ganze Macht und deine ganze Kraft. Ich würde die gerne sehen. Und andere scheinen das manchmal zu erleben. Ich würde das auch gerne mal erleben. Oder dass du mal so richtig deutlich zu mir redest, mal was richtig Krasses zeigst. Dass ich weiß, das warst du und das ist so eindeutig. Ich kenne das ganz gut. Und Zweifel können immer wieder mal auftauchen. Es gibt Zweifel vielleicht am Anfang, wenn man so ganz am Anfang auf seiner Glaubensreise steht und so das erste Mal von Gott hört und sich damit auseinandersetzt und nicht gleich alles glauben kann, sondern denkt, naja, stimmt das wirklich? Ist da wirklich was dran? Ist nicht alles nur Zufall? Kann das sein, dass es da einen Schöpfer gibt, der sich dabei was gedacht hat, als er die Welt gemacht hat? Kann das sein, dass ich geplant bin von Gott? Kann das wirklich sein, wenn wir uns in der Bibel was anschauen, dass man sich darauf verlassen kann? Und das sind so vielleicht die ersten Fragen, die man sich stellt, wenn man sich auf die Reise mit Gott macht. Aber Zweifel können auch passieren, wenn man so mittendrin im Glaubensleben ist. Wenn irgendwas Krasses passiert, wo man dachte, ach, mein Glaube, der hält dem Stand. Und dann passiert was und ich merke, oh, mein Glaube wird jetzt aber ganz schön wackelig. Und ich komme so ein bisschen ins Zweifeln und denke, hält mein Glaube dem Stand? Oder vielleicht eine lange Durststrecke, schon lang irgendwie gebetet, dass was passiert, dass Gott mein Gebet erhört, sich zeigt. Ich eine Antwort kriege auf eine Frage und irgendwie scheint nichts zu passieren. Oder vielleicht auch Zweifel an mir selber, dass ich denke, ja klar, Gott hat versprochen, er ist bei uns, bei den Menschen, er will mit uns zu tun haben. Aber mit mir auch? Kann Gott mit mir was anfangen? Gilt das für mich auch? Also mit mir, ich weiß nicht, ob Gott das auch für mich meint. Es können so Zweifel an einem selber sein. Und ich finde das sehr, sehr mutig, was der Thomas da macht. Und ich möchte euch das einfach mal heute sagen und euch zusprechen, weil ich glaube, das kommt immer wieder vor. Und ich glaube, wenn wir Zweifel haben, dass es uns dabei nicht gut geht. Und einfach dieses Wissen, glauben können, hat nichts mit Leistung zu tun. Glauben können hat nichts mit Stärke zu tun. Glauben können ist ein Geschenk. Und Zweifel zu haben, da zu stehen und zu sagen, ich würde gerne, aber ich kann noch nicht so richtig, hat nichts mit Schwäche zu tun. Hat nichts mit Versagen zu tun. Glauben können ist ein Geschenk. Und das, was der Thomas da macht, ich finde, das hat auch was mit Stärke zu tun. Zu sagen, nicht unter Leuten, die von Gott nichts wissen wollen, sondern unter Leuten, die an Gott glauben. Unter Leuten, die total überzeugt sind, diese Gewissheit haben, zu sagen, ich habe das gerade nicht. Ich würde ja gerne glauben, ich habe es nicht. Ich bin am Zweifeln. Wenn wir uns das trauen könnten, untereinander, in unseren Kleingruppen, ich glaube, dann könnten wir wachsen, weil wir merken, wir sind vielleicht in dem Punkt gar nicht allein. Da gibt es andere, denen geht es vielleicht ähnlich. Wir lesen zusammen in der Bibel und plötzlich merke ich also, der Bibelabschnitt hat jetzt gar nicht zu mir gesprochen. Hat mich jetzt überhaupt nicht angesprochen. Habe ich jetzt nicht verstanden. Wäre das schlimm? Und vielleicht traut sich dann ein anderer auch zu sagen, ich weiß auch nicht, was das soll. Und dann könnten wir vielleicht auch so wachsen. Ich finde das sehr mutig von dem Thomas. Aber genug vom Zweifel. Zweifel soll uns auch nicht dahin führen, dass wir uns in unserem Zweifel baden und dass wir dann total misstrauisch werden oder alles hinterfragen. Das soll es auch nicht sein. Es gibt eine gute Nachricht und diese gute Nachricht in der Predigt heute heißt, aus dem Zweifel kann Gewissheit werden. Und wir gucken uns mal an, wie das passiert ist beim Thomas. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Was ich total beruhigend finde an diesem Text, der Zweifel vom Thomas hat sich in Glauben und hat sich in Gewissheit verwandelt, aber nicht sofort, sondern es ist eine Zeit vergangen. Thomas hat erstmal eine Zeit lang in dieser Phase drin gesteckt. Und es war nicht so, dass mit einem guten Ratschlag, mit einem schnellen Gebet, mit einem Fingerschnippen alles vorbei war, sondern 8 Tage später. Und 8 Tage später ist keine Regel, nach 8 Tagen spätestens ist das vorbei. So eine Phase des Zweifelns kann auch mal länger dauern. aber wir müssen da drin nicht stehen bleiben. Und dann, 8 Tage später, kommt Jesus wieder und Thomas ist dabei. Und das, was jetzt passiert, das hat mich so richtig ermutigt und so richtig froh gemacht. Jesus kommt durch die Wände mitten rein, da wo die Jünger sich getroffen haben. Und er erfüllt die Bedingung, die Thomas aufgestellt hat. Er hat gesagt, das muss passieren, dann kann ich glauben. Auf diesem Grundgerüst werde ich meinen Glauben aufbauen. Und Jesus kommt rein und sagt, Thomas, komm mal her, gib mir mal deine Hand. Hier, schau mal meine Hände. Nimm deine Hand und leg sie in meine Seite. Und ich habe mich gefragt, woher wusste Jesus das denn eigentlich? Woher hat denn Jesus gewusst, dass Thomas gesagt hat, hier, das muss passieren, damit ich glauben kann? Eigentlich müsste es doch so sein, Jesus kommt, ist bei den Freunden von Jesus und sagt, Friede sei mit euch. Und dann sagen die Freunde, Jesus, gut, dass du da bist. Heute ist auch Thomas da. Weißt du was, der Thomas, der braucht ein bisschen mehr. Damit Thomas glauben kann, der möchte gerne deine Hände sehen, aber nicht nur sehen, er möchte anfassen. Und er möchte deine Seite sehen, er möchte aber auch anfassen. Mach das mal bitte, damit Thomas auch glauben kann. Das musste Jesus keiner sagen. Und ich habe mich gefragt, woher wusste Jesus das? Und für mich zeigt das ganz deutlich, dass Jesus in der Phase, wo Thomas gezweifelt hat, auch schon da war. Und Thomas hat es gar nicht gemerkt. Und Jesus hat ihn begleitet in seinem Zweifel und hat genau gewusst, dass Thomas sagt, hey, ich brauche das, sonst kann ich nicht glauben. Und vielleicht hat sich Thomas so verlassen gefühlt wie vorher noch nie, weil die haben das schon erlebt und die können genau sagen, was los ist und ich kann nicht mitreden und irgendwie ist alles seltsam und wo ist denn jetzt Jesus und warum ich nicht? Und Jesus ist dabei und er weiß und er sieht und er kennt ihn. Und mich hat das an Psalm 139 erinnert. Da steht, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Jesus hat es gewusst und Jesus hat gesagt, hey, ich gehe auf deine Bedingung ein. Du darfst mich sehen, du darfst mich anfassen, du darfst mich berühren. Und dann passiert was richtig Krasses. Plötzlich ist das für Thomas gar nicht mehr nötig. Jesus macht ihm zwar den Vorschlag, aber es ist nicht mehr nötig, sondern Thomas kann sofort sagen, mein Herr und mein Gott. Und das hat mir total Mut gemacht. Das ist normalerweise auch nicht mehr da hier, aber komme ich gleich später dazu. Und manchmal denke ich, ich brauche auch was, damit ich glauben kann, ich brauche dieses und ich brauche jenes und Gott muss mir so begegnen, dann kann ich glauben. Und vielleicht ist das, was ich meine zu brauchen, gar nicht so nötig, wie ich denke. Und das hat mir total Mut gemacht. Und natürlich wäre es schön, wenn wir Gott so richtig greifbar hätten, wenn wir Gott sehen könnten, wenn das so eindeutig wäre. Aber das ist nicht die Grundlage, auf der Glauben wachsen kann, auf der Glauben aufblühen kann, sondern es gibt etwas anderes. Denn Jesus lässt sich nicht greifen. Gott lässt sich nicht in die Hand nehmen und Gott lässt sich nicht besitzen. Gott lässt sich nicht in die Tasche packen und lässt nicht über sich verfügen. Aber es gibt eine andere Grundlage, auf der der Glaube wachsen kann. Und diese Grundlage sieht so aus. Vertrauen. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es cool, wenn der Glaube einfach so in der Luft schweben könnte. Habe ich aber nicht ganz hingekriegt. Aber ich habe was anderes. Also das ist nicht so handfest, wie das der Thomas gerne hätte, sondern eher so schwammig, nicht so richtig greifbar, nicht so richtig klar, nicht so richtig eindeutig, aber eine Grundlage, die eigentlich so gar nicht zu sehen ist und trotzdem den Glauben tragen kann, Vertrauen. Und ich lese euch mal einen Vers aus Hebräer vor. Da steht, was der Glaube ist. In Hebräer 11 gleich der erste Vers. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und das reicht aus. Und manchmal denke ich so, vielleicht kommt uns das eher so vor, wie Petrus, der versucht hat, auf dem Wasser zu laufen und sich zwischendurch fragt, was mache ich hier eigentlich? Also worauf setze ich denn hier eigentlich mein Vertrauen? Das klingt alles so unglaublich. Kann ich mich da wirklich drauf wagen? Kann ich da mein Leben drauf bauen? Und dann die Erfahrung zu machen, ja, dieses wackelige Gerüst hält aus, weil Jesus da ist und meinen Glauben durchträgt. Weil er aufpasst, dass ich mich nicht von ihm abwende, dass ich bei ihm bleibe. Und das ist echt spannend, weil das ist ja nicht greifbar und das reicht. Ich lese euch noch die letzten zwei Verse vor von unserem Bibelvers, von unserem Abschnitt. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Und ich finde das stark, wie viel Vertrauen der Johannes hat. Er hat geschrieben, er hat noch eine Menge zu berichten, was er alles mit Jesus erlebt hat. Und dann ist er so jetzt an diesem Punkt von seinem Buch angekommen und sagt, muss reichen. Das habe ich euch genug berichtet, das, was ich euch aufgeschrieben habe, das wird reichen. Das wird reichen, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Und er vertraut drauf. Nicht nur das Buch, was ich hier geschrieben habe, muss die Leute überzeugen, sondern Gott ist der lebendige Gott, der immer noch lebt. Jesus ist der, der versprochen hat, bei uns zu sein, durch seinen Geist zu wirken. Und er wird kommende Generationen Glauben schenken. Er wird sich zeigen, er wird Vertrauen schenken, er wird Glauben schenken und Leute werden durch den Glauben an Jesus das Leben finden. Und es passiert. Und es passiert. Ist total spannend. Und so wie Jesus zum Petrus damals gesagt hat, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. So macht er uns Mut. Und sagt auch zu dir und sagt zu mir, hey, sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und setz dein Vertrauen, setz dein Glauben auf mich. Ich habe dir versprochen, ich bin da an jedem Tag deines Lebens. Du kannst darauf vertrauen. Ich habe es dir versprochen. Darauf dürfen wir unseren Glauben bauen. Amen. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, worüber ihr nachdenken könnt, aber ihr könnt einfach nochmal hier nach vorne schauen. Und ich habe vielleicht eine Übung, wenn ihr Lust habt, das zu machen. Johannes hat ganz zum Schluss geschrieben, ich habe euch das aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, das Johannesevangelium zu lesen vom Ende her. Und mal vorne anzufangen, aber jedes Mal, wenn ihr vorne anfangt, diesen Satz lesen. Ich habe euch das geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben in seinen Namen das Leben habt. Und dann fangt ihr vorne an und schaut mal, was passiert. Und vielleicht passiert das ja bei euch auch oder ist schon längst passiert.